Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Autorin Sibylle Berg will mal gucken, wie sie nicht nur mit ihren Büchern und Theaterstücken die Welt retten kann, sondern ganz konkret an der Basis im Europaparlament in Brüssel. Sie kandidiert zusammen mit Martin Sonneborn für die Partei und ist gleich bei uns. In Gelsenkirchen wird Beethovens Fidelio aus feministischer Perspektive neu erzählt. Aus der Formel treue Gattenliebe befreit Ehemann wird Ehefrau befreit sich selbst. Außerdem bilanzieren wir die Burning Issues Konferenz beim Berliner Theatertreffen und das Dockfest München. Die Schriftstellerin Sibylle Berg wird gern beschrieben als Fachfrau für literarische Dystopien. Sie schreibt Gegenwartsromane, Essays, Kurzgeschichten, Theaterstücke, Hörspiele und Kolumnen. Zuletzt sind von ihr die Romane Grime, Brainfuck und RCE erschienen und am Berliner Ensemble wurde ihr Theaterstück Es kann doch nur noch besser werden uraufgeführt. Doch nun will Sibylle Berg ihren Wirkungskreis noch erweitern. Sie kandidiert für die Europawahl an der Seite von Martin Sonneborn auf Platz 2 der Liste der Satirepartei Die Partei. Gerade sind die beiden zusammen auf Lese- und Wahlkampftour. Heute ist Pause und Sibylle Berg hat Zeit für Fazit. Hallo, guten Abend, Frau Berg.
Schönen guten Abend.
Lässt sich mit Literatur doch zu wenig bewirken oder warum haben Sie sich entschlossen, jetzt das in der Politik zu versuchen?
Zu wenig glaube ich gar nicht. Es ist einfach die Fortsetzung eines natürlichen Prozesses der Politisierung der letzten Jahre bei mir. Seit ungefähr 8 Jahren mache ich Datenschutzaktivismus mit Hackern und Nerds zusammen. Das hat alles nicht viel geholfen. Ich habe in der Schweiz Referenten mitreferentiert, also wo es um sozial Benachteiligte ging. Ich fighte seit Ewigkeiten für die Gleichberechtigung von Randgruppen, Minderheiten. In den letzten Jahren vermehrt neben meiner schriftstellerischen Arbeit politische Arbeit. Und ja, jetzt erweitere ich das Repertoire der politischen Arbeit einfach an der Basis, um mal zu sehen, ja, wo ich helfen kann.
Ja, auch im Schreiben haben Sie sich ja immer wieder mit den Auswirkungen der politischen Systeme auf die Einzelnen auseinandergesetzt, analysieren den Neoliberalismus, beschäftigen sich auch da mit Digitalthemen wie der künstlichen Intelligenz. Sind das dann auch die Themen, mit denen Sie sich politisch positionieren wollen?
Ich glaube, dass unsere Mini-Partei politische Positionierung natürlich Schwerpunkte braucht und bei mir ist es ganz klar irgendwie der Kampf gegen die Auflösung unserer Privatsphäre und vielleicht auch Sachen wie Kunst, die irgendwie in Zeiten der zunehmenden Machtergreifung der Rechten irgendwie abgebaut und bedroht wird und Armut, Minderheiten, alles was mich interessiert, aber da geht es eigentlich nur darum, glaube ich, transparent machen. Also wirklich um Berichterstattung, warum werden Entscheidungen gefällt, wie sie gefällt werden. Du kannst dann auch noch, wie das Patrick Beyer von den Piraten, der jetzt leider weggeht, sehr gut gemacht hat, klagen. Du kannst ansonsten nicht sehr viel machen, außer wirklich den Menschen erklären, also noch stärker erklären, was für Auswirkungen auf ihr Privatleben haben. Sachen wie eine Chatkontrolle zum Beispiel oder ja, was da alles Tolles geplant ist oder jetzt die biometrische Überwachung in ganz Europa.
Und doch arbeitet die Partei ja mit anderen Mitteln, mit satirischen Mitteln eben ganz anders als andere Parteien. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ja, weil ich mich in keiner anderen Partei hätte engagieren wollen. Also dieser Haufen von teilweise hochintelligenten, lustigen Menschen, die durchaus sehr ernste Anliegen haben, passt genau zu mir. Also sonst wäre mir das auch nie eingefallen. Das ist mir auch nicht eingefallen, sondern Martin Sonneborn hat mich gefragt und ja.
Wie sieht denn so ein Wahlkampfauftritt von Ihnen beiden aus? Also ist das eine Satire-Show? Wird da gelesen? Wird da ernsthaft diskutiert?
Nee, wir haben eigentlich gar keine Wahlkampfshow gemacht, sondern wir haben eine Lesereise gemacht, weil wir zufälligerweise auch beide im gleichen Verlag aktuelle Bücher haben. Also bei Martin Sonneborn ist es, Herr Sonneborn bleibt in Brüssel und bei mir war es eben RCE, was jetzt als Paperback rauskam. Und natürlich generiert so eine Lesetour mit lustigen Videos auch Aufmerksamkeit, das kann man nicht bestreiten. Und wir haben uns so ein bisschen aneinander gewöhnt und konnten während dieser Tour auch irgendwie arbeiten und Videos machen. Aber es war nicht eine Wahlkampftour, wo ich mit Megafonen durch die Welt gereist wäre. Oder das liegt mir nicht, dazu bin ich schüchtern.
Aber Sie treffen da auf ein interessiertes Publikum. Sind das denn Fans Ihrer Literatur, Ihrer Theaterstücke? Worüber kommen Sie mit den Leuten ins Gespräch?
Naja, ich glaube, das hat sich jetzt gezeigt, das hat sich sehr gut gemischt. Es sind zum einen wirklich Parteimitglieder der Partei, Fans von Martin Sonneborn. Die andere Hälfte waren einfach Leserinnen, theaterbegeisterte Menschen, neugierige Menschen. Es war sehr interessant. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht und dass es wirklich eine Million Menschen interessiert, was wir da vorhaben.
So viele brauchen Sie, damit Sie es schaffen?
Ich glaube, ja.
Die Partei ist ja aus einem satirischen Milieu hervorgegangen, der Neuen Frankfurter Schule, dem Magazin Titanic. Funktioniert Satire in der Politik? Also können Sie das an einem Beispiel vielleicht beschreiben, wo Sie finden, dass das geht?
Satire, sagt man irgendwie, entsteht ja auch durch eine gewisse Verzweiflung. Und ich glaube, das ist, was die Arbeit der Partei auszeichnet. So, dass es irgendwie trotz aller Humor und drüber Lachens irgendwie einen ernsten Kern gibt. Und das ist der Zustand der Welt. Und ich kann Ihnen gar nicht jetzt beschreiben, wie Satire funktioniert. Das erlebt man ja am besten selber. Aber ich habe zum Beispiel alles, was ich über die Arbeit der EU gelernt habe, von Martin Sonneborn gelernt. Also aus seinen Büchern, die sehr detailreich sind und sehr, sehr gut erklären, aber auch aus seinen Videos, die immer wieder Dinge aufdecken, die in der EU schieflaufen. Also ich glaube, man tut irgendwie der Partei Unrecht, wenn man sie als Satireprojekt abstempelt. Ich finde inzwischen die meisten anderen Parteien sehr viel satirischer als jetzt gerade die.
Martin Sonneborn ist ja nach der letzten Europawahl 2019 zusammen mit dem Satiriker Nico Semsrott mit 2 Sitzen ins Parlament eingezogen. Semsrott ist bald wieder ausgestiegen aus der Partei. Und er hat da ein bitteres Buch geschrieben über seine Zeit als Abgeordneter im Europaparlament. Beklagt darin Verschwendung, Intransparenz, vieles mehr. Er hat es wohl als großen Druck erlebt, den Wählerwillen, so sagt er selbst, in einen konkreten Auftrag zu übersetzen, auch weil die Partei eben nicht wie andere so ein ganz klares Wahlprogramm hat. Wie stehen Sie dazu?
Ich stehe dazu, dass die meisten Wahlprogramme eben Wahlprogramme sind. Das heißt, dass Versprechungen gemacht werden, dass Floskeln gemacht werden, die eigentlich nie eingelöst werden, sind wir mal ehrlich. Und ich finde es dann wirklich ehrlicher, ein Wahlprogramm zu schreiben, was fordert. Zum Beispiel meine Forderung war, die Überwacher zu überwachen. Also wenn Politikerinnen in der EU dafür stimmen, dass sie alle unsere Messenger und Chats und Mails lesen können, dann möchte ich das umgekehrt auch tun. Ich finde das ist lustig, aber es trifft einen Kern. Was Nico Semsrott angeht, dazu kann ich mich überhaupt nicht äußern. Ich kenne ihn nicht und ich weiß nicht, was ich jetzt bei den Grünen oder wo er jetzt ist, irgendwie besser einbringen kann. Ich wünsche es ihm.
Es war zu lesen, Sie würden die EU gern umbauen. Wie denn?
Ich würde damit gerne noch ein bisschen warten, das zu verraten, weil ich sitze gerade am dritten Buch dieser Crime-RCI-Reihe, wo ich ganz Europa nach einer gelungenen Revolution neu aufbaue. Und deswegen möchte ich da nicht zu viel verraten, aber es wird gut. Glauben Sie mir, das ist mein Wahlversprechen.
Das heißt, die Einblicke in die Arbeit des Europaparlaments könnten auch noch ein neues Recherchefeld für Ihr Schreiben sein.
Na, sagen wir mal so, ja. Also ich war jetzt 2-mal im Parlament und habe das beobachtet. Ich glaube, das lässt die Hoffnung an ein gutes Ende eher noch weiter schwinden. Aber ich denke, dass es gut ist, einfach mal in der Realpolitik zu begreifen, warum Realpolitik scheitert. Also ob ich mit meinen Vermutungen, wie man die Welt besser gestalten könnte, richtig liege.
Sie haben ja eben schon auch Revolution als Stichwort genannt. Revolutionär und radikal. Möchten Sie das beides sein? Sind Sie das als Sibylle Berg?
Ja, sagen wir mal so, Revolutionen haben ja immer irgendwie einen theoretischen Über- oder Unterbau gehabt. Und den habe ich ja in RCE ganz gut beschrieben, wie man wirklich aus diesem System aussteigen kann, ohne dass es blutig wird, gewalttätig wird. Müsste man jetzt einfach nur nachcoden und nachstellen, dann sehr viele Probleme wie Armut und Wohnungslosigkeit und so weiter gelöst.
Wie wappnen Sie sich denn für die Auseinandersetzung mit den rechten Parteien?
Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich so wahnsinnig auseinandersetzen muss. Also der Fakt ist, dass, glaube ich, die überwiegende Mehrheit im Europaparlament rechts oder wie man es sagt, konservativ, wertekonservativ, rechtskonservativ ist. Also das kann man, glaube ich, dann nur staunend als Zwei-Mann-Abordnung irgendwie betrachten und kann versuchen, dagegen zu halten.
Aber es kann natürlich auch dazu kommen, dass sie selbst sehr unter Druck geraten, also in einen Zwiespalt. Muss ich mich hier positionieren?
Wie meinen Sie das?
Naja, die Frage, also sich mit rechten Positionen auseinanderzusetzen, bin ich jetzt still oder erhebe ich das Wort? Agiere ich?
Über allem schwebt ja meine Hoffnung, dass man eigentlich fast immer mit den meisten Menschen in einen Dialog gehen kann. Also das, was wir gerade verlernen. Es geht ja gar nicht so darum, irgendwie seine verhärtete Position durchzuziehen, sondern mich interessiert sehr, wie ist ein zum Beispiel erzkonservativer, neoliberaler Hayek-Jünger so unterwegs? Also welchen Kontakt hat er wirklich mit der Bevölkerung? Das ist doch interessant. Ich denke wirklich so, solange man reden kann und sich nicht anschreit, wie es in den letzten Konflikten oder Debatten so passiert ist, ist die Welt noch nicht verloren.
Sie sind 1962 in Weimar geboren, haben 1984 in der DDR einen Ausreiseantrag gestellt, dann in Hamburg studiert. Die Partei wirbt auch für eine neue Zwei-Staaten-Lösung für Deutschland, also die Trennung von Ost und West.
Ja, genau.
Was ist davon zu halten?
Das ist zum Beispiel der satirische Anteil, weil ich denke auch, das ist schon ganz gut, dass es keine Grenzen mehr gibt. Und ich bin eher dafür, alle anderen Grenzen in Europa auch wieder zu öffnen, so die kurzfristig in den letzten Jahren dann wieder zugingen und Kontrollen eingeführt wurden. Also man sollte Europa schon wieder als Einigkeit denken.
Nerds retten die Welt, das ist der Titel eines Gesprächsbands von Ihnen. Passt der Titel auch zu Ihrem Wahlkampf?
Vielleicht ein bisschen schon, weil ich denke, dass ich schon zu der kleinen Minderheit der Nerds gehöre, ja. Also mal gucken, wie ich die Welt rette.
Die Schriftstellerin Sibylle Berg kandidiert für die Satirepartei, die sie so nicht genannt haben will. Die Partei für die Europawahl am 9. Juni. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Berg.
Vielen Dank.
Angedockt an das Berliner Theatertreffen hat vor 6 Jahren die erste Burning Issues-Konferenz stattgefunden. Damals wurden drängende Fragen rund ums Thema Geschlechtergerechtigkeit im Theaterbetrieb verhandelt. Bei der letzten Ausgabe kam die globale Gerechtigkeit dazu und diesmal stand das Konferenzwochenende beim Theatertreffen unter dem Schlagwort Solidarität. Wie kann der Theaterbetrieb solidarischer und inklusiver werden? Barbara Behrendt berichtet.
Solidarität. Eine Nummer kleiner als dieses große Schlagwort ist die Burning Issues Konferenz in diesem Jahr nicht zu haben. Nicola Bramkamp, eine der künstlerischen Leiterinnen, erklärt, warum.
Wir sind eine Branche von Einzelkämpferinnen. Voll Neid und Missgunst kämpfen wir um die immer kleiner werdenden Ressourcen. So ist der Ruf der TheatermacherInnen. Und diese Erfahrungen, die kennen wir, glaube ich, alle.
Nur gemeinsam, so sagt sie, habe sich seit der Gründung der Konferenz 2018 etwas verändert. Und nur gemeinsam könne es weitergehen. Viele der neuen Initiativen, die sich um Gerechtigkeit im Kulturbetrieb bemühen, werden hier vorgestellt. Der Verein Bühnenmütter, das Modellprojekt Fair Stage, die Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt Themis, der Verein für eine demokratische Gesellschaft, die vielen. Es ist also einiges in Bewegung. Das betont auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth in ihrer Videobotschaft.
Zum 1. Juli wird die verpflichtende Einhaltung der Honoraruntergrenzen Bestandteil unserer Förderung.
soll heißen, Kunstprojekte, bei denen Mitarbeitende weniger als Mindestlohn erhalten, werden vom Bundesministerium für Kultur und Medien nicht mehr gefördert. Ein überfälliger Schritt. Der Systemcheck, den Celia Gadola vom Bund Freier Darstellender Künste dann vorstellt, ist erschreckend. Die freien Kunstschaffenden, die dafür befragt wurden, haben ein durchschnittliches Bruttojahreseinkommen von gut 12.000 Euro. Frauen verdienen im Schnitt fast 28% weniger als Männer. Die Rentenerwartung der Frauen liegt unter 700 Euro. Lisa Mangold von der Gewerkschaft Verdi erklärt, welches Umdenken es in der Branche braucht. Daten müssen vergleichbar gemacht werden.
Dieser Mythos, dass kulturelle Arbeit, kreative Arbeit mit keiner anderen Arbeit zu vergleichen ist, ist total falsch.
Nur wenn die kreative Tätigkeit aufgeschlüsselt wird, etwa in Arbeitsstunden und Belastung, kann sie auch entsprechend bezahlt werden. Mangold plädiert für Arbeitsverträge im Kulturbereich, die denen im öffentlichen Dienst entsprechen. Die Veränderungen, sagt sie, werden allerdings schmerzhaft sein. Denn wo höhere Honorare gezahlt werden, muss wahrscheinlich weniger produziert werden. Azeret Kowa, die ab Sommer Teil der künstlerischen Leitung am Theaterhaus Jena sein wird, erzählt, wie mehr Gerechtigkeit ganz praktisch aussehen kann. Sie wird, sagt sie, knallhart Quoten durchziehen und vor allem Aufträge für neue Inszenierungen nicht an die besten FreundInnen vergeben. Für die erste Spielzeit hat das fünfköpfige Leitungsteam ein Drittel der neuen Positionen im Spielplan öffentlich ausgeschrieben. Aus 360 anonymen Bewerbungen wählte die Leitung 30 aus. Die Identitäten hinter diesen 30 wurden dann offengelegt.
Einerseits einmal, um platt gesagt die Arschlöcher rauszufiltern. Ich werde zu wenig bezahlt, um mit Arschlöchern zu arbeiten. So. Da sind auch ein paar KollegInnen rausgeflogen, muss ich ehrlicherweise sagen. Mich als schwarze Person interessiert sich ganz ähnlich, wer erzählt hier wessen Geschichte?
Ein Regisseur, eine Regisseurin könne durchaus über eine Community erzählen, zu die er oder sie nicht gehört. Nicht aber ohne jemanden aus dieser Community in irgendeiner Weise einzubeziehen. Aus den 6 FinalistInnen hat die Belegschaft am Theaterhaus dann 3 BewerberInnen ausgewählt, auf deren Arbeit sich nun das komplette Haus freut, nicht nur die Theaterleitung. Mit der Regisseurin Jorinde Dröse, die am Berliner Ensemble zuletzt den furiosen Abend Motherfucking Hood über Mutterschaft vor allem im Theaterbetrieb vorgelegt hat, kommt die Konferenz dann zu ihrem Kernthema zurück, die Geschlechtergerechtigkeit. Dröse ruft Frauen dazu auf, nicht in der Rolle der Patriarchatskomplizin zu verharren und damit männliche Führungsweisen zu kopieren oder zu akzeptieren. Sie plädiert für Feminist Leadership. Das bedeutet nicht Frauen an die Macht, sondern es steht für eine hierarchiearme, partizipative, inklusive Arbeitsweise. Allerdings sagt sie auch,
weil wir wissen ja alle, wir haben keinen Wissensnotstand, wir haben Handlungsbedarf.
Und hier liegt eindeutig die Schwachstelle der diesjährigen Konferenz. Sie informiert über alle möglichen Missstände, legt unzählige Fakten offen, übt den breiten Schulterschluss, bleibt dabei aber, was die Hierarchieebenen anbelangt, brav unter sich. Wo sind die KulturpolitikerInnen auf den Podien an diesem langen Wochenende, die sich für die fast 80% männlichen Führungskräfte in den Theatern rechtfertigen müssen? Wo die IntendantInnen die Auskunft über den Gender Pay Gap an ihrem Haus zu geben haben? Die einst renitente Veranstaltung, die die Mächtigen wütend in die Mangel genommen hat, ist in diesem Jahr zu einem allzu kuscheligen internen Branchentreff geworden.
Barbara Behrendt mit einem Resümee der Burning Issues Konferenz zum Thema Solidarität beim Berliner Theatertreffen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist posthum mit dem Internationalen Friedenspreis Dresden geehrt worden. Seine Witwe Julia nahm die Auszeichnung heute stellvertretend im Schauspielhaus der sächsischen Landeshauptstadt entgegen. Altbundespräsident Joachim Gauck würdigte Nawalny als selbstlosen, fast übermenschlich mutigen Mann, der vor Augen führe, dass es auch ein anderes Russland geben könne. Thomas Luppau.
Kein anderer habe Zehntausende zu Protesten auf die Straße bringen können. Keinem anderen sei es über viele Jahre gelungen, mit unorthodoxen Methoden die Regierung so herauszufordern, mahnte Gauck. Sachsens Demokratieministerin Katja Mayer bezeichnete Nawalnys Tod als traurigen Höhepunkt einer Kampagne gegen Menschenrechte und demokratische Werte in Russland. Das Leid seiner Familie und seiner Anhänger sei unermesslich. Ihr Mut, seine Arbeit fortzusetzen, umso größer.
Der Friedenspreis Dresden ist mit 10.000 Euro dotiert. In einem Nachwort zur Laudatio verdoppelte Gauck spontan das Preisgeld, weil er nicht an der Trauerfeier in Moskau teilnehmen konnte. Die Königliche Akademie der Künste im niederländischen Den Haag beendet die Zusammenarbeit mit der Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem. Die Akademie werde ein Austauschprogramm nicht fortsetzen, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS. Die Kunstakademie sei damit die erste Bildungseinrichtung in den Niederlanden, die die Zusammenarbeit mit einer israelischen Einrichtung einstellt. Studenten hatten das gefordert. Sie werfen Israel ein brutales Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen vor. Die Dramaturgin Nele Hertling hat den Theaterpreis Berlin 2024 erhalten. In der Jurybegründung heißt es, seit über 60 Jahren transformiert Nele Hertling Berlin. Durch radikal zeitgenössische Kunst und KünstlerInnen, deren selbstbestimmte und eigensinnige Arbeit sie unterstützt, ermöglicht, fördert und begleitet. Im Deutschlandfunk Kultur erinnerte Hertling an ihre Anfänge.
Ich war von Anfang an eigentlich, seit ich die Möglichkeit hatte, in Prozesse involviert, die auch nicht nur mit dem Theater zu tun hatten, sondern schon auch mit gesellschaftlicher Veränderung, mit Aufklärung außerhalb des Theaters. Die Akademie war damals in West-Berlin der einzige Ort, in dem man bewusst versuchte, an die Zeit vor dem Faschismus wieder anzuknüpfen, wirklich diese 12 Jahre Schrecken zu überwinden durch Anknüpfen an das, was wir mal hatten und sich zu öffnen. Und das war das Entscheidende. Und wir haben das im Theaterbereich dann in diese Richtung mitzudenken und zu arbeiten.
Die Dramaturgin Nele Hertling. Der Theaterpreis Berlin wird seit 1988 durch die Stiftung Preußische Seehandlung verliehen. Er ist mit 20.000 Euro dotiert. Unmittelbar nach dem Sieg von Nemo beim Eurovision Song Contest in Malmö starten in der Schweiz die Vorbereitungen für die Ausrichtung des Wettbewerbs 2025. Der Generaldirektor des Medienhauses SRG, Gilles Marchand, sagte, es sei eine große künstlerische und touristische Chance, der Welt zu zeigen, was die Schweiz ausmache. Als mögliche Austragungsorte haben sich am Sonntag schon Genf und Basel gemeldet. Weitere Kandidaten sind Bern und Zürich. Zuletzt fand der ESC 1989 in der Schweiz statt. Nemo hatte sich gestern Abend mit dem Song The Code beim Eurovision Song Contest durchgesetzt. Für Deutschland kam Sänger Isaac auf Platz 12. Das ist das beste Ergebnis seit 6 Jahren.
Danke, Thorsten Föste, für die Kulturnachrichten. Und weil die Auszählung beim ESC gestern Abend ja zum Ende unserer Sendung noch nicht abgeschlossen war, platzieren wir Nemo und den Song The Code hier und jetzt in voller Schönheit. Nemo mit dem Schweizer ESC-Gewinnersong The Code.
Oper.
Tolle Musik, aber fragwürdige Geschichten. Dieses Problem haben viele bekannte Opern, auch Beethovens Fidelio. Deshalb hat die Komponistin Charlotte Seiter die Oper erneuert. Bei ihr hält Fidelio einfach mal die Klappe. Sagt und singt nichts. Es gibt ihn nämlich gar nicht. Leonore selbst will ihren geliebten Florestan befreien. Fidelio schweigt, nennt die vielfach ausgezeichnete Charlotte Seiter ihre Dialogoper. Sie hat Beethoven gekürzt und stellt sie ihrer eigenen Musik gegenüber.
Beethoven ist für mich komplett kein Zitatmaterial, sondern er ist immer nur ein Spiegel in den, also quasi so eine Wand, so ein Steinbruch, so ein Gegengranit, den ich wahrnehme und an dem ich mich abtaste, aber ich zitiere definitiv nie, um einfach nie in diese Ebene des Kunsthandwerklichen zu fallen.
Dann hören wir mal, ob das funktioniert. Stefan Keim war am Abend in der Uraufführung von Fidelio schweigt im Musiktheater im Revier Gelsenkirchen. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie viel Beethoven ist denn in dieser Dialogoper, also von historischer und neuer Musik, übrig geblieben?
Ach, das ist so ungefähr 50-50. Und das ist natürlich schön, weil so wirklich auch ein Dialog zustande kommt. Also wir haben da so einige handlungstragende Geschichten. Sie haben schon richtig gesagt, die ganze Verkleidung, Die Verkleidungsgeschichte ist weg, der ganze erste Akt ist komplett gestrichen und damit auch diese Ebene der Spieloper, dass sich dann auch noch eine Frau verliebt in den scheinbaren Mann und das gibt dann ganz große Probleme und wird am Schluss auch gar nicht richtig aufgelöst. Auch das ist weg, wir springen direkt in die Handlung rein, um die es eigentlich geht. Wir haben Florestan, den Gefangenen, einen politischen Gefangenen hier im Knast und Leonore versucht direkt sich in dieses Gefängnis einzuschleichen, um ihn zu befreien.
Aber wenn der gesamte erste Akt wegfällt, dann bekommt die Geschichte ja eine ganz andere Gewichtung. Also liegt der Schwerpunkt hier mehr auf dem Freiheitsgedanken, auf dem politischen?
Ja, auf jeden Fall ist das so. Und auch auf dieser Befreiung der Leonore, also es wird nicht mehr das hohe Lied der Gattenliebe gesungen, sondern sie wird immer wieder durch die Hinzufügungen oder durch diese zweite Ebene der Komposition, das Neue von Charlotte Seiter, immer wieder in Zweifel gestellt. Es gibt einen Frauenchor, den es ja bei Beethoven auch überhaupt nicht gibt. Vielleicht hören wir da mal einen kurzen Ausschnitt. Also Sie merken, die haben in den meisten Fällen später schon auch noch ein paar richtige Sätze zu singen, aber auch die Sprache ist hier dekonstruiert und es führt Leonore dazu, dass sie eigentlich etwas anderes machen muss, nämlich sie muss die Strukturen der Macht in Frage stellen, wenn sie wirklich auf Dauer etwas verändern will. Und es entsteht hier etwas, was sonst beim Fidelio, den man ja glaubt zu kennen, sonst überhaupt nicht der Fall ist. Es entsteht eine Handlungsspannung, denn irgendwann merkt man, hier hängt das alles ganz anders zusammen. Es gibt auch eine Sprechszene, ein Melodram, also gesprochen auf Orchestermusik, in dem sich dann in einem Hotelzimmer Leonore und der mächtige Gouverneur Don Pizarro unterhalten. Und da merkt man, zwischen denen hat mal irgendwas stattgefunden. Da gibt es so eine Liebesgeschichte oder so etwas sogar, die jetzt aber vorbei ist. Sie bedroht ihn auch mit der Waffe. Und spätestens von hier aus weiß man, es kann alles ganz anders laufen, als wir es von Beethoven kennen.
Wir haben das ja gerade gehört, Charlotte Seiter sagt, sie zitiert Beethoven nicht den Klangraum, der klang jetzt eben auch schon so ein bisschen an. Was macht sie denn konkret stattdessen?
Sie setzt wirklich eine ganz eigene Klangsprache dagegen und setzt das auch wirklich auf Kante. Also nur ganz gelegentlich fließt es ineinander und am Schluss des Ganzen, dann geht es sehr, sehr schnell. Dann hört man wirklich ein paar Takte Beethoven, dann geht es sofort wieder in Charlotte Seiter und wieder zurück zu Beethoven und am Schluss macht sie etwas ganz Geschicktes. Sie lässt dann diesen Schlusschor, wer ein holdes Weib errungen, stimme in den Jubel ein. Das ist ja alles dann überhaupt nicht mehr irgendwie realisierbar. Sie setzt dagegen diese Musik aber in einem Streichquartett auf der Bühne. Wir haben plötzlich auch ein schweigendes Orchester und wir haben Kammermusik. Und da habe ich einen kleinen Vorsprung, weil ich vorher ein Interview mit ihr gemacht habe. Aber ich glaube, das versteht man auch auf der Bühne. Die Kammermusik, das ist etwas Demokratisches. Die Stimme der jeweils Einzelnen zählen. Und deswegen endet diese Oper nicht mit großer Wucht, sondern mit etwas Zartem und Fragilem. Das finde ich eine tolle Idee.
Der Regisseur Hermann Schneider, der war von Anfang an diesem Projekt beteiligt. Er hat auch neue Texte geschrieben. Wie erzählt er jetzt diese neu fokussierte Geschichte?
In sehr realistischen Bildern. Also er verrätselt dieses Stück, das man sich ja neu erschließen und auch neu erdenken muss. Nicht noch zusätzlich, sondern wir haben wirklich einen großen Gefängnishof mit Stacheldraht oben, dann haben wir kleinere Räume, das ist alles sehr, sehr konkret, das Hotelzimmer, in dem Don Pizarro und Leonore sich begegnen. Er hat auch eine ganz gute Personenführung bei diesem langen Melodram, bei dieser langen Schauspielszene, da ist es ihm leider nicht gelungen, die Sänger dazu zu bringen oder die Sängerin und den Sänger auch wirklich überzeugend zu spielen. Da sind sie auch sehr unterschiedlich drauf. Er, Benedikt Nelson als Don Pizarro, der hervorragend singt, knödelt und spricht unglaublich unrealistisch, während sie, Ilia Papandreou als Leonore, versucht ganz leise und fast schon so filmisch glaubwürdig zu spielen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Diese Szene knallt leider aus einer ansonsten wirklich guten Aufführung nach unten raus. Aber das ist eine Kleinigkeit. Wir haben hier wirklich Fidelio in einer aufregenden, nicht nur Neuinterpretation, sondern wir haben hier ein neues Stück.
Ja, und das Ensemble in Gelsenkirchen und der Dirigent Peter Kattermann müssen ja da auch wirklich mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen zurechtkommen.
Ja, was vor allen Dingen dem Orchester der Neuen Philharmonie Westfalen wirklich ausgezeichnet gelingt, wie die da also wirklich diese harten Brüche mit einer großen Präzision setzen und sowohl die Klassik sehr wirkungsvoll und lebendig spielen, als auch sehr feinfühlig diese auch in ihrer ganzen Geräuschhaftigkeit und Komplexität auch sehr erzählenden Musikstücke von Charlotte Seiter. Das ist wirklich eine große musikalische Leistung.
Bei Uraufführungen, Stefan Keim, stellen wir ja immer mal wieder die Frage, ob das ein originelles Experiment ist? Also ja, einmalig, wird wieder verschwinden oder ist das auch was fürs Repertoire? Wie ist das hier?
Ich hoffe es sehr, denn wir haben ja genau das, was Sie am Anfang gesagt haben. So oft das Problem, tolle Musik wollen wir alle hören, aber wie kriegen wir diese völlig antiquierten, mit alten Geschlechterbildern behafteten Libretti auf die Bühne? Und hier haben wir jetzt eine Alternative, woran man vielleicht hier und da noch ein bisschen feilen kann inhaltlich, aber es gibt eine spielbare und gute Alternative zu Beethovens Fidelio, in dem noch sehr viel Beethoven drin ist.
Obwohl Fidelio schweigt, eine feministische Beethoven-Neuerung in Gelsenkirchen, noch mehrfach in diesem Monat zu erleben im Musiktheater im Revier, für Fazit gesehen, gehört und rezensiert von Stefan Keim. Danke.
Gerne.
Das DOCFest München ist Deutschlands größtes Festival für internationale Dokumentarfilme, auch was die Zuschauerzahlen angeht, denn seit 2 Jahren ist das Festival hybrid, findet im Kino statt, kann aber auch deutschlandweit gestreamt werden. 109 Filme aus 51 Ländern wurden vor Ort präsentiert und können ja noch bis zum 20. Mai online geschaut werden. Unser Münchner Kollege Tobias Krone zieht Bilanz der diesjährigen Ausgabe und hat dabei 3 Schwerpunkte ausgemacht. Ein Gewinnerfilm aus Japan, große Beutegreifer und künstliche Intelligenz.
Du bist das, was man ein bisschen einen bunten Hund nennen könnte in der Silicon Valley-Welt. Du gibst ganz wenig Interviews, du trittst fast nie öffentlich auf. Da würde ich einfach einmal fragen, warum so geheimnisvoll?
Eine unbeantwortete Frage bei einer Show an Alex Karp, den Gründer der Polizei- und Überwachungssoftwarefirma Palantir, im Eröffnungsfilm dieses DOCFests. Und gleichzeitig die große methodische Frage für Dokumentarfilme überhaupt. Kann man mit Kamera und Ton hinter das Geheimnis der künstlichen Intelligenz kommen? Vielleicht ja durch diesen glücklichen Zufall.
Mein Kameramann Thomas Giefer ist ein Bekannter von ihm. Und zwar haben die sich 1997 in Frankfurt kennengelernt und haben zusammen gedreht. Und die mögen sich gerne. Thomas war ganz begeistert, weil Alex Karp ist ein witziger, lustiger, charismatischer Typ.
Erzählt Regisseur Klaus Stern, der sich mit dem Kameramann aufmacht, um mit dem einstigen Laienschauspieler und linken Frankfurter Doktoranden Alex Karp, inzwischen Softwaremilliardär, ein Interview zu führen, was selbstredend etwas schwierig geworden ist. In dieser Jagd hinter dem Phantom Alex Karp bewahrt sich der Film etwas Eigenwilliges, Widerständiges. Der Kampf eines Don Quixote, der sich von der hermetischen Hochglanzwelt der Softwaregiganten weder am Rand von Börsenhauptversammlungen noch im Weltdorf Davos abschütteln lässt und der uns nicht nur die dümmliche Phrasenfassade der Silicon Valley Gründer vor Augen führt, sondern auch die Blendungen eines Personenkults. Leider bringt er uns dabei seinem eigentlichen Ziel kaum näher, den Widerspruch seiner marxistisch sozialisierten Hauptperson mit guten Kontakten ins Pentagon zu erklären. Ich möchte wieder ein normales Leben haben. Ich war 37 Jahre lang nicht zu Hause. Yohatsu, der Gewinnerfilm des internationalen Wettbewerbs. Ein Epos über Japan und eine erschütternde Praxis. Täglich verschwinden Menschen aus ihrem eigenen Leben, aus Scham vor beruflichem Versagen, Angst vor der gewalttätigen Ehefrau oder den Perversionen der Mafia. Die sogenannten Übernacht-Umzugsdienste helfen JapanerInnen beim Untertauchen und entfernen auf Wunsch alle anderen Erinnerungen, die es an das eigene frühere Leben gegeben hat. Wir sehen ein stilles Japan der Hinterhöfe und Stundenpensionen. Vom deutsch-japanischen Regieduo Andreas Hartmann und Arata Mori filmerisch virtuos in ein nie ganz kühles Morgenlicht gehüllt.
Ja, scheiße. Es dürfte dann mal der Rüde von dem Rudel sein.
Der Film Im Land der Wölfe folgt den großen Beutegreifern mit Wildkameras durch die ostdeutsche Wildnis und den Menschen, die sie erforschen und oft tot an Straßengräben auffinden.
Wir neigen ja dazu, in den Diskursen schlagartig zu eskalieren, wenn etwas nicht auf Anhieb eingeordnet werden kann. Der Wolf stellt uns vor große Herausforderungen. Wir haben ihn ausgerottet vor über 100 Jahren, restlos, und haben verlernt, mit dem Wolf zu leben. Jetzt geht es darum, ein Zusammenleben wieder zu ermöglichen und zu managen. Davon handelt der Film.
Sagt Ingo Vlies, der Produzent. Kühl zeigt der Dokumentarfilm, mit welcher kriminalistischer Akribie Schafrisse untersucht werden, wie professionell über jeden Wolf in Deutschland Akte geführt wird und wie Schäfer sich an die neuen Gegebenheiten anpassen. Dabei verschwendet Regisseur Ralf Bücheler keinen Augenblick zu viel an die traumatischen Gefühle, die so ein Wolf eben auslöst, zum Beispiel bei SchafshalterInnen, auch wenn der Wolf uns wohl nichts tun wird. Wer sagt denn jetzt mal mea culpa, wir haben versagt, und gibt Andrea die Gerechtigkeit und die Würde wieder? Ganz anders geht da Andreas Pichler vor mit seinem Film Gefährlich nahe über die Bären im Trentino, von denen Problemexemplar Gaia im vergangenen Jahr den Jogger Andrea getötet hat. Ein Skandal, denn zuvor hatte ein Gericht die Entnahme der Bären verhindert. Pichler ist sehr nahe bei den Charakteren um den Nationalpark und lässt die Emotionen von TierschützerInnen und militanten Almbauern maximal hochkochen. Zwischen den Fronten die Bärenranger, die sich für ein vernünftiges Wildtiermanagement einsetzen. Ein anrührendes Drama im stimmungsvollen Netflix-Format, aber leider mit nachgestellten Szenen. Letzteres übrigens ein schleichender Trend, der dem Genre Dogfilm nicht gut tut.
Am Abend ist das Dogfest München zu Ende gegangen, aber die gut 100 Filme können noch bis zum 20. Mai gestreamt werden auf der Seite dogfest-münchen.de. Die Einzeltickets kosten dann online 5 Euro, den ganzen Festivalpass gibt's für 50 Euro. Und wir haben noch einen Dogfilm-Tipp für Sie, seit heute in der ARD-Mediathek und morgen Abend linear im Ersten zu sehen. Der Staranwalt Christian Scherz und die Medien, eine Dokumentation von Nora Binder über einen der bekanntesten und gefürchtetsten Medienanwälte Deutschlands.
Polierte Schuhe, ein faltenfreies Einstecktuch, ein gut sitzender dunkler Anzug. Christian Scherz schreitet durch seine noble Anwaltskanzlei am Berliner Kudamm und strahlt Macht aus. Und mächtig ist er auch.
Er hat sich auch einen Ruf erarbeitet, dass er gefürchtet wird. Dass, wenn der Name Christian Scherz auftaucht, dass Leute sagen so, oh, hoppla, dass man schon auch darauf vorbereitet sein muss, da zieht jemand alle Register.
Sagt der Medienjournalist Stefan Niggemeier. Christian Scherz ist der bekannteste Medienanwalt Deutschlands. Seine Kanzlei vertritt Prominente wie Helene Fischer, Günther Jauch oder Cristiano Ronaldo. Viele Stars und Politiker vertrauen ihm und seiner Kompetenz als Anwalt.
Ich bin radikale Interessenvertretung für die Interessen des Mandanten. Nichts anderes. Es ist nicht meine Aufgabe zu richten, zu beurteilen, zu bewerten.
So Christian Scherz. Wer ist der Mann, der die Geheimnisse und Interna der Prominenz kennt? Der bei nahezu jedem großen politischen und medialen Skandal in Deutschland als Anwalt beteiligt ist. Der geliebt, gefürchtet, aber auch gehasst wird. In der neuen, aufwendig produzierten ARD-Dokumentation Der Staranwalt, Christian Scherz und die Medien, wird diesen Fragen nun nachgegangen. Filmautorin Nora Binder hat Christian Scherz monatelang begleitet, hat mit ihm, seinen Freunden, Wegbegleitern, aber auch Gegnern gesprochen.
Ich sei der Zensuranwalt Nummer 1, der Zensurguru, der Taliban des Rechts, was schon alles über mich erzählt wurde. Ich mache doch nur einfach meinen Job.
Sagt Scherz verteidigend über die Vorwürfe gegen ihn. Doch es gibt auch eine andere Seite der Medaille, wie die Zeitjournalistin Jana Simon erklärt.
Wie Sie ja wissen, gibt es sehr viele Journalisten, die nicht so gut auf Christian Scherz zu sprechen sind. Und es ist als Journalistin oder Journalist heutzutage wirklich schwer, an ihm vorbeizukommen, weil er ja nahezu alle Prominenten, inzwischen auch alle Politiker vertritt.
Für einige wurde Scherz zum sogenannten Täteranwalt, als er 2023 mit seinem Kollegen Simon Bergmann den Rammstein-Sänger Till Lindemann als Mandanten übernahm.
Und ich mag dich mit einem Knebel in dem Mund.
In der Berichterstattung um Lindemann wurde der Verdacht erweckt, mehrere Frauen wären durch K.O.-Tropfen und Alkohol gefügig gemacht worden. Es hätte Sex mit Lindemann stattgefunden, der nicht einvernehmlich war. Die Kanzlei ist gegen diese Vorwürfe erfolgreich vorgegangen. Strafrechtlich gilt Lindemann heute als unschuldig, die Ermittlungen sind eingestellt. Noch immer beschäftigt der Fall deutsche Gerichte. Waren die Beiträge zulässige investigative Verdachtsberichterstattung oder wurde hier ein Mann medial an den Pranger gestellt ohne hinreichende Beweise? Die Dokumentation Der Staranwalt, Christian Scherz und die Medien widmet sich dieser Diskussion und schafft es filmisch klug, einen Strudel aus Recht und Gerechtigkeit, Macht, Medien und Moral aufzubauen, der den Zuschauer konstant in seiner Meinung hin und her reißt.
Antonia Troschke über die neue ARD-Doku. Zu sehen ist sie ab sofort in der ARD-Mediathek und morgen Abend um 22.50 Uhr im Ersten. Davor ist die Regisseurin Nora Binder Montagmittag zu Gast in unserer Sendung Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Die Debatte um die pro-palästinensischen Proteste an Universitäten, die geht weiter. Tobias Wenzel sichtet die gedruckten Feuilletons vom Montag.
Volksverhetzung wird geahndet, lautet die Überschrift zu einem Artikel im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Es geht um die pro-palästinensischen Protestcamps, die nach denen in den USA nun auch an deutschen Universitäten von der Polizei geräumt wurden. Und um die Berliner Dozenten, die dieses Vorgehen in einem offenen Brief kritisiert haben. Diese Dozenten wiederum kritisiert jetzt Jan Thiessen, Juraprofessor an der Berliner Humboldt-Universität. So behaupten die Unterzeichner, die Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit erlaubten Proteste bis hin zur Besetzung von Universitätsgelände, schreibt Thiessen und widerspricht, indem er fragt, wie lange soll eine Universitätsleitung dies dulden müssen? Bis morgen? Bis zum Waffenstillstand? Bis zum Untergang Israels? Jedenfalls nicht bis zur Freilassung der Hamas-Geiseln, von denen bei den Protesten so wenig die Rede war wie im offenen Brief der Berliner Dozenten. Die korrekte Antwort? Die Universitätsleitungen müssen Besetzungen gar nicht dulden, weil ihre wesentliche Funktion darin besteht, den Universitätsbetrieb zu sichern. Wer schützt eigentlich Studierende, die studieren wollen, und Lehrende, die lehren wollen, vor makroaggressiven Protestcamps? Jedenfalls nicht die Unterzeichner des offenen Briefs, sondern die Universitätsleitungen. Auch, so Thiessen weiter in der FAZ, dürfe die Polizei die öffentliche Sicherheit und Ordnung an den Universitäten wahren. Wer Volksverhetzung begeht oder den Hamas-Terror öffentlich billigt, muss damit rechnen, von Amts wegen verfolgt zu werden. Nun zu etwas Unpolitischem, dem Eurovision Song Contest. So hätte man in früheren Jahren überleiten können, aber nicht in diesem. Denn der Wettbewerb wurde von pro-palästinensischen Protesten und der Forderung überschattet, Israel wegen des Gazakriegs aus dem eigentlich unpolitischen Wettbewerb auszuschließen. Wie bringt man da diese Mega-Veranstaltung trotzdem über die Bühne? Ein einziger Balanceakt, titelt die Süddeutsche Zeitung und nutzt damit den Schweizer Gewinnerbeitrag, nämlich die akrobatische Darbietung von Nemo auf einer Wippe, als Metapher für den Umgang des Veranstalters mit der politisch aufgeheizten Situation. Alex Rühle formuliert es so: Die European Broadcasting Union wirkte wie eine überforderte Lehrerin, die sich an ihr Buch klammert, obwohl die ganze Klasse längst außer Rand und Band ist. Bitte keine Politik, wir sind hier, um gemeinsam Spaß zu haben. United by Music, jetzt hört halt auf, euch zu streiten. Aber alle so, du mich auch. Die Buhrufe in der Halle wurden für die Fernsehzuschauer rausgefiltert. Alle Proteste ausblenden und so tun, als höre und sehe man nichts, das kann nicht die Zukunft sein, urteilt Leon Grote im Tagesspiegel. Holger Kreitling sieht den ESC schwer beschädigt. In der Welt fragt er rhetorisch: Musik aus Israel verhindern, egal von wem vorgetragen, was soll das bitte sonst sein, wenn nicht Antisemitismus? Die Buhrufe und aggressiven Äußerungen in der Veranstaltungshalle in Malmö beim Auftritt der israelischen Sängerin Eden Golan seien absurderweise gerade aus der queeren Community gekommen. Die ewig gepredigten Werte sowohl der LGBTQ-Plus-Gemeinde als auch des ESC lagen hier im Staub und wurden getreten. Love, Peace, Happiness and Understanding? Offensichtlich nicht für Israel und auch nicht für eine 20-jährige Sängerin. Eden Golan war noch nicht geboren, da schrieb Hans Zippert schon seine satirische Kolumne für die Welt. Nun seit genau 25 Jahren. Die schwarz-rote Regierung in Hessen will den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen, schreibt Zippert in seinem Jubiläumstext noch sachlich richtig, um dann wieder satirische Pirouetten zu drehen. Wir brauchen Integrationskurse für Wölfe. Bevor sie hier frei herumlaufen, müssen die Tiere mit der deutschen Leitkultur vertraut gemacht werden, damit sie begreifen, in Hessen hat nur der Hesse das Recht, Nutztiere zu reißen.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.